does the fairest maid.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Peter Lieck liest die 8. von 15 Folgen des Romans Manon Lescaut vom Abbé Prévost in der Übersetzung von Hans Reisiger. Das bahnbrechend Neue an diesem Roman von 1731 ist, dass hier zum ersten Mal eine moderne Großstadt, Paris, erscheint, von der adligen Gesellschaft bis herab zur Halb- oder Unterwelt mit ihren Cafés, Theatern, Luxusvierteln, Vorstädten und Gefängnissen. Aus einem solchen Gefängnis ist der Chevalier de Grieux zuletzt ausgebrochen, und da er nichts als die im Arbeitshaus eingesperrte Manon Lescaut im Sinn hat, scheut er nicht einmal vor der Ermordung eines Gefängnisschließers zurück. Wie aber Manon befreien?
Dass er so offen von seinem unzureichenden Einfluss sprach, gefiel mir besser, als wenn er mir mit vollem Brustton versichert hätte, er werde alle meine Wünsche erfüllen. Gerade diese Mäßigung war mir ein Beweis von Aufrichtigkeit, der mich hoch erfreute. Mit einem Wort, ich versprach mir alles von seinen guten Diensten. Schon allein die Zusage, mich mit Manon zusammenzubringen, begeisterte mich so, dass ich alles für ihn getan hätte. Ich brachte etwas von diesen Empfindungen auf eine Art zum Ausdruck, die ihn neuerdings überzeugte, dass ich kein schlechter Mensch sei. Wir umarmten uns innig und wurden Freunde. Nur aus Herzenswärme und aus dem einfachen Grunde, dass es einen zartsinnigen, edelmütigen Menschen zu einem anderen hinzieht, der ihm gleicht. Er trieb sein Entgegenkommen noch viel weiter, denn da er, meine Abenteuer überdenkend, wohl zu dem Schluss gekommen war, dass ich nach meiner Flucht aus Saint-Lazare nicht eben in den besten Verhältnissen sein könne, bot er mir seine Börse und drängte mich, sie anzunehmen. Ich nahm sie nicht, sondern sagte nur, »Das ist zu viel, mein lieber Herr. Wenn Sie mir in Ihrer großen Güte und Freundschaft zu einem Wiedersehen mit Manon verhelfen, bin ich Ihnen fürs Leben verbunden. Und wenn Sie mir dieses geliebte Wesen ganz wiedergeben, werde ich meine Schuld nie begleichen können, auch wenn ich mein ganzes Herzblut für Sie vergieße.« Wir trennten uns, nachdem wir Zeit und Ort des nächsten Zusammentreffens vereinbart hatten. Er hatte die Freundlichkeit, es nicht länger hinauszuschieben als bis zum Nachmittag desselben Tages. Ich erwartete ihn in einem Kaffeehaus, wo er mich um 4 Uhr abholte. Wir machten uns gemeinsam auf den Weg zum Arbeitshaus. Als wir durch die Höfe gingen, zitterten mir die Knie. »Allmacht der Liebe«, sagte ich, »so soll ich das Idol meines Herzens, den Gegenstand so vieler Tränen und Qualen, wiedersehen. Himmel, lass mir nur so viel Kraft, dass ich noch bis zu ihr komme. Und dann nimm mein Glück und mein Leben hin. Ich habe keine andere Gnade, von dir zu erflehen.« Herr von T. sprach mit mehreren Beamten der Anstalt und alle beeiferten sich, ihm zu Diensten zu sein. Er ließ sich die Abteilung zeigen, wo Manon ihre Zelle hatte, und ein Wärter führte uns hin, bewaffnet mit einem Schlüssel von erschrecklicher Größe, der zum Aufschließen ihrer Tür diente. Ich fragte den Mann, der auch für sie zu sorgen hatte, wie sie ihre Zeit hier verbracht habe. Er sagte, sie sei von einer wahren Engelssanftmut. Noch nie habe er von ihr ein hartes Wort gehört. Während der ersten 6 Wochen nach ihrer Einlieferung habe sie immerzu geweint. Aber seit einiger Zeit scheine sie ihr Unglück ruhiger hinzunehmen und beschäftige sich von früh bis abends mit Nähen, außer in manchen Stunden, die sie mit Lesen zubringe. Ich fragte ihn noch, ob sie anständig verpflegt sei, und er versicherte mir, am notwendigsten habe es ihr wenigstens nie gefehlt. Wir näherten uns der Tür. Das Herz schlug mir zum Zerspringen. Ich sagte zu Herrn von T., gehen Sie zuerst hinein und bereiten Sie sie auf meinen Besuch vor. Ich fürchte, es würde sie zu sehr aufregen, wenn sie mich so plötzlich sähe. Die Tür wurde uns aufgeschlossen. Ich blieb auf dem Gang. Aber ich konnte hören, was sie redeten. Er sagte ihr, er sei gekommen, um ihr ein wenig Trost zu bringen. Er sei mit mir befreundet und nehme großen Anteil an unserem Ergehen. Sie fragte ihn mit der lebhaftesten Dringlichkeit, ob er wisse, was aus mir geworden sei. Er versprach ihr, sie solle mich bald selber zu ihren Füßen sehen, so zärtlich, so treu, wie sie es sich nur wünschen könne. Wann? Fragte sie. Heute noch, erwiderte er. Dieser glückliche Augenblick wird nicht lange auf sich warten lassen. Wenn Sie es wünschen, ist er jetzt schon da. Sie begriff, dass ich vor der Tür sei. Ich trat ein, als sie eben auf die Tür zustürzte. Wir lagen uns in den Armen mit all der überströmenden Zärtlichkeit, wie nur wahrhaft Liebende sie so selig empfinden können, die monatelang voneinander getrennt waren. Unsere Seufzer, unsere gestammelten Ausrufe, tausend liebe Namen vom einen wie vom anderen gleichsam lechzend wiederholt. Es war wohl eine Viertelstunde lang eine Szene, die Herrn von T. innig bewegte. »Ich beneide Sie«, sagte er zu mir, indem er uns einlud, uns zu setzen. »Ich kann mir kein noch so glänzendes Los denken, dem ich nicht eine so schöne und hingebungsvolle Geliebte vorzöge.« »Ich würde auch alle Reiche der Welt ausschlagen«, rief ich, »für das Glück, von ihr geliebt zu werden.« Jedes weitere Wort einer so lange ersehnten Aussprache konnte nur unendlich liebevoll sein. Die arme Manon erzählte mir ihre Erlebnisse und ich ihr die meinen. Wir weinten bitterlich, als wir von der Lage sprachen, in der sie sich befand, und von jener, der ich eben erst entronnen war. Herr von T. tröstete uns mit dem erneuten Versprechen, alles daran zu setzen, um unserem Elend ein Ende zu machen. Er riet uns, dieses erste Wiedersehen nicht zu lange auszudehnen, damit er mir umso leichter zu weiteren Besuchen verhelfen könne. Es kostete ihn viel Mühe, sich damit bei uns Gehör zu verschaffen. Manon besonders konnte sich gar nicht entschließen, mich fortzulassen. 100 Mal zog sie mich wieder auf meinen Stuhl zurück und hielt mich an meinem Rock und meinen Händen fest. »Ach, an was für einem Ort lässt du mich zurück?« klagte sie. »Wer bürgt mir dafür, dass ich dich wiedersehe?« Herr von T. versprach ihr, sie recht oft mit mir zu besuchen. »Und was den Ort betrifft«, fügte er lächelnd hinzu, »so darf man ihn jetzt nicht mehr Arbeitshaus nennen. Es ist Versailles, seit er ein Wesen beherbergt, dem die Herrschaft über alle Herzen gebührt.« Beim Weggehen drückte ich dem Wärter ein Goldstück in die Hand, damit er sie recht eifrig betreue. Der Bursche war nicht ganz so gemein und hartherzig wie sonst seinesgleichen. Er war Zeuge unseres Wiedersehens gewesen. Und der zärtliche Auftritt hatte ihn gerührt. Der Louis d'Or, den ich ihm gab, gewann mir vollends sein Herz. Während wir in den Hof hinabstiegen, nahm er mich beiseite. »Mein Herr«, sagte er, »wenn Sie mich in Ihre Dienste nehmen oder mich sonst wie anständig für meine Stelle hier entschädigen wollen, würde es mir leicht sein, denke ich, Fräulein Manon zu befreien.« Bei diesem Vorschlag horchte ich auf. Und obwohl ich aller Mittel bar war, machte ich ihm Versprechungen, die weit über seine Wünsche hinausgingen. Ich rechnete darauf, dass es mir immerhin nicht schwerfallen würde, einen Menschen dieses Schlages zu belohnen. »Sei überzeugt, mein Freund«, sagte ich zu ihm, »dass es nichts gibt, was ich nicht für dich tun würde und dass dein Glück ebenso gesichert ist wie das meine.« Ich wollte nun wissen, welche Mittel er anzuwenden gedachte. »Kein anderes«, erwiderte er, »als dass ich abends Ihre Zellentür öffnen und Sie bis zum Haupttor führen werde, wo Sie bereit sein müssen, um Sie in Empfang zu nehmen.« Ich fragte, ob man nicht fürchten müsse, dass sie auf dem Weg über die Gänge und Höfe erkannt werden könnte. Er gab zu, dass eine gewisse Gefahr bestünde. Aber, sagte er, etwas müsse man eben riskieren. So erfreut ich über seine Entschlossenheit war, rief ich doch zunächst noch Herrn von T. herzu, um ihm den Plan mitzuteilen, sowie auch die einzige Schwierigkeit, die dagegen sprach. Er sah die Sache noch bedenklicher an als ich. Er gab die Möglichkeit zu, dass die Befreiung auf diese Weise gelingen könne. Wenn sie aber, fügte er hinzu, auf der Flucht erkannt und angehalten wird, ist es vielleicht für immer um sie geschehen. Außerdem müssten Sie, selbst wenn alles glückt, Paris auf der Stelle verlassen, denn Sie wären hier nie ganz sicher vor Nachforschungen. Man würde mit verdoppeltem Eifer nach Ihnen wie nach ihr fahnden. Ein Mann allein entzieht sich leicht der Beobachtung, aber es ist fast unmöglich, mit einer schönen Frau unentdeckt zu bleiben. so begründet mir diese Einwände schienen, vermochten sie doch in meinem Gemüt nicht gegen die Hoffnung aufzukommen, Manon schon so bald zu befreien. Das sagte ich Herrn von T. und bat ihn, der Liebe ein wenig Unbesonnenheit und Verwegenheit zu verzeihen. Ich fügte hinzu, dass es sowieso meine Absicht sei, Paris zu verlassen und meinen Aufenthalt wie schon früher in irgendeinem Ort der Umgegend zu nehmen. Wir kamen also mit dem Wärter überein, dass er sein Unternehmen nicht länger als bis auf den folgenden Tag verschieben sollte. Und um sicherer zu gehen und Manons Flucht so unauffällig wie möglich zu machen, beschlossen wir, Männerkleidung für sie mitzubringen. Die Frage, wie man die Sachen einschmuggeln könnte, war schwierig, aber ich fand eine Lösung. Ich bat Herrn Fontaine nur, am nächsten Tag zwei leichte Westen übereinander zu ziehen und nahm alles Übrige auf mich. Früh am Morgen waren wir wieder da. Ich hatte Wäsche, Strümpfe und so weiter für Manon bei mir. Und über meinem Rock trug ich einen Überzieher, der meine aufgebauschten Taschen verbarg. Wir hielten uns nur einen Augenblick in ihrer Zelle auf. Herr von T. ließ ihr eine seiner Westen da und ich gab ihr meinen Rock, da mir ja der Überzieher genügte, um wieder hinauszukommen. Nichts fehlte an ihrer Ausrüstung außer einer Hose, an die ich zum Unglück nicht gedacht hatte. Dass ich dieses unentbehrliche Kleidungsstück hatte vergessen können, würde uns sicher zum Lachen gereizt haben, wenn die Verlegenheit, in die wir dadurch kamen, weniger ernst gewesen wäre. Ich war in Verzweiflung, dass eine solche Kleinigkeit imstande sein sollte, uns aufzuhalten. Schließlich aber verfiel ich auf einen Ausweg, nämlich selber ohne Hose fortzugehen und Manon die meine dazulassen. Der Überzieher war lang und mit Hilfe einiger Nadeln richtete ich mich so her, dass ich mit Anstand das Tor passieren konnte. Der Rest des Tages schien mir unerträglich lang. Als es endlich Nacht war, fuhren wir in einem Wagen zum Arbeitshaus und hielten etwas unterhalb des Tores. Wir hatten noch nicht lange gewartet, als Manon mit ihrem Führer erschien. Der Schlag unseres Wagens stand offen und beide stiegen unverzüglich ein. Ich empfing meine liebe Geliebte in meinen Armen. Sie zitterte wie Espenlaub. Der Kutscher fragte, wohin er uns fahren solle. Bis ans Ende der Welt, rief ich, irgendwohin, wo man mich nie wieder von Manon trennen kann. Dieser Gefühlsausbruch, den ich nicht zu unterdrücken vermochte, hätte mich fast in arge Verlegenheit gebracht. Der Kutscher nämlich ließ sich meine Worte durch den Kopf gehen und als ich ihm dann die Straße nannte, wohin wir wollten, gab er mir zurück, er fürchte, ich zöge ihn da in einen üblen Handel hinein. Er sehe wohl, dass der hübsche junge Mann da, der sich Manon nenne, ein Frauenzimmer sei, das ich aus dem Arbeitshaus entführen wolle und er habe keine Lust, sich mir zuliebe ins Unglück zu stürzen. Der wahre Grund, weshalb der Schuft plötzlich sein zartes Gewissen hervorkehrte, war lediglich der, dass er einen höheren Fuhrlohn erpressen wollte. Wir waren dem Arbeitshaus noch zu nahe, als dass ich nicht gute Miene zum bösen Spiel hätte machen müssen. »Schweig«, rief ich ihm zu, »es gibt einen Louis d'Or für dich zu verdienen.« Daraufhin hätte er mir geholfen, das ganze Arbeitshaus in Brand zu stecken. Wir gelangten glücklich zu dem Haus, wo Lescaut wohnte. Da es schon spät war, trennte sich Herr von T. unterwegs von uns mit dem Versprechen, am nächsten Tag nach uns zu sehen. Nur der Wärter blieb bei uns. Ich hielt Manon so dicht an mich gepresst, dass wir beide nur einen Platz im Wagen einnahmen. Sie weinte vor Freude, und ich fühlte ihre Tränen, die mir das Gesicht benetzten. Als wir aussteigen mussten, um in Lescauts Haus zu gehen, hatte ich einen neuen Streit mit dem Kutscher, der uns verhängnisvoll wurde. Es reute mich, dass ich ihm einen Louis d'Or versprochen hatte. Nicht nur, weil das ein viel zu hoher Betrag war, sondern noch aus einem viel triftigeren Grunde, nämlich, weil ich gar nicht imstande war, ihn zu bezahlen. Ich ließ Lescaut rufen. Er kam aus einem Zimmer an die Tür herunter. Ich sagte ihm ins Ohr, in welcher Klemme ich sei. Da er ein Grobian war und nicht gewöhnt, auf einen Fiaker Rücksicht zu nehmen, erwiderte er mir, ich mache wohl nur Spaß. »Einen Louis d'Or«, rief er, 20 mit dem Stock für den Kerl. Ich hatte ihm gut vorstellen, dass er uns zugrunde richten werde. Er riss mir meinen Stock aus der Hand und machte Miene, den Kutscher damit zu bearbeiten. Dieser, dem es vielleicht schon mehr als einmal passiert war, einem Gardisten oder Musketier in die Hände zu geraten, suchte samt seinem Gespann schleunigst das Weite und schrie mir nur noch zu, ich hätte ihn betrogen, aber ich würde von ihm hören. Ich rief ihm vergebens nach, er solle halten. Seine Flucht beunruhigte mich aufs Höchste. Ich zweifelte nicht, dass er der Polizei Anzeige machen werde. »Sie bringen mich ins Verderben«, sagte ich zu Lescaut. »Bei Ihnen bin ich nicht mehr sicher. Wir müssen augenblicklich fort.« Ich bot Manon den Arm und wir verließen ungesäumt diese gefährliche Straße. Lescaut gab uns das Geleit. Es ist etwas Wunderbares darum, wie die Vorsehung die Ereignisse aneinander kettet. Wir waren kaum 4 oder 5 Minuten gegangen, als ein Mann, dessen Gesicht ich nicht sehen konnte, auf Lescaut zutrat. Offenbar hatte er in der Nähe seiner Wohnung auf ihn gelauert mit dem schrecklichen Vorhaben, das er nun zur Ausführung brachte. »Das ist Lescaut«, rief er und feuerte einen Pistolenschuss auf ihn ab. »Der wird heute Abend mit den Engeln soupieren.« Im Nu war er verschwunden. Lescaut fiel zu Boden und lag ohne das geringste Lebenszeichen. Ich drängte Manon zur Flucht, denn es war zwecklos, uns um einen Leichnam zu bemühen. Und ich fürchtete, von der Wache festgenommen zu werden, die jeden Augenblick erscheinen musste. Ich bog mit ihr und dem Wärter in die nächste Quergasse. Sie war so erschüttert, dass ich Mühe hatte, sie aufrecht zu halten. Endlich erspähte ich am Ende der Gasse einen Fiaker. Wir stiegen ein. Aber als der Kutscher mich fragte, wohin er uns bringen sollte, wusste ich nicht, was antworten. Ich hatte weder eine sichere Zuflucht noch einen verlässlichen Freund, an den ich mich hätte wenden können. Ich war ohne Geld, hatte kaum mehr als eine halbe Pistole in meiner Börse. Schrecken und Ermüdung hatten Manon so zugesetzt, dass sie halb ohnmächtig an mir hing. Auch mir selber stand noch immer das Bild der Ermordung Lescauts vor Augen. Und die Angst vor der Wache hielt mich noch in Atem. Was tun? Zum Glück fiel mir das Gasthaus in Chaillot ein, wo ich ein paar Tage mit Manon verbracht hatte, als wir Wohnung suchten. Dort hoffte ich nicht nur in Sicherheit zu sein, sondern auch einige Zeit leben zu können, ohne zu sofortiger Zahlung gedrängt zu werden. »Fahre uns nach Chaillot«, sagte ich zu dem Kutscher. Er weigerte sich, zu so später Stunde für weniger als eine Pistole den Weg zu machen. Neue Verlegenheit. Endlich einigten wir uns auf 6 Franken. Das war alles, was meine Börse enthielt. Unterwegs suchte ich Manon zu trösten, aber im Grunde hatte ich selber die Verzweiflung im Herzen. Ich würde mir den Tod gegeben haben, hätte ich nicht in meinen Armen das einzige Gut gehalten, das mich ans Leben fesselte. Dieser Gedanke allein gab mir Kraft. »Sie wenigstens habe ich wieder«, sagte ich zu mir. »Sie liebt mich, sie ist mein. Tiberge mag reden, was er will. Dieses Glück ist kein bloßes Phantom. Ginge das ganze Weltall zugrunde, es würde mich nicht kümmern. Warum? Weil ich für nichts anderes mehr Gefühl habe.« Diese Empfindung war aufrichtig. Und dennoch, indem ich mit solcher Geringschätzung an die Güter der Welt dachte, war ich mir doch gleichzeitig bewusst, dass ich wenigstens einen kleinen Teil von ihnen hätte besitzen müssen, um alle übrigen umso souveräner verachten zu können. Die Liebe ist stärker als alle Reichtümer und Schätze der Erde, aber sie bedarf ihres Beistandes. Und nichts ist qualvoller für einen zartsinnigen Liebenden, als sich durch die Not zu der Rohheit niedriger Seelen hinabgezogen zu sehen. Es war 11 Uhr, als wir in Chaillot ankamen. In der Herberge wurden wir wie gute Bekannte empfangen. Dass Manon in Männertracht war, verwunderte niemanden, denn man ist in Paris und der Umgegend gewöhnt, Frauen in allerlei Verkleidungen anzutreffen. Ich ließ sie so gut bedienen, als wäre ich noch in den besten Verhältnissen. Sie selber wusste nichts davon, dass ich ohne Geld war. Und ich hütete mich wohl, es ihr zu sagen. Ich hatte mir vorgenommen, am nächsten Tag allein nach Paris zurückzukehren, um ein Heilmittel gegen dies fatale Leiden ausfindig zu machen. Beim Abendessen fand ich sie bleich und abgemagert. Im Arbeitshaus hatte ich nichts davon bemerkt, weil ihre Zelle nicht gerade hell war. Ich fragte sie, ob das noch von dem Schreck über die Ermordung ihres Bruders herrühre. Sie versicherte mir, so entsetzt sie auch darüber gewesen sei, komme ihre Blässe doch nur daher, dass sie 3 Monate lang habe ertragen müssen, von mir getrennt zu sein. »Du liebst mich wirklich so sehr?«, fragte ich. »1000-mal mehr, als ich dir sagen kann«, erwiderte sie. »Du wirst mich nie mehr verlassen?« »Nein, niemals.« Und sie bekräftigte dieses Gelöbnis mit so viel Liebkosungen und Schwüren, dass ich es wirklich für ganz unmöglich hielt, sie könnte es je vergessen. Ich bin heute noch überzeugt, dass sie ehrlich war. Welchen Grund hätte sie auch gehabt, sich bis zu einem solchen Grad zu verstellen? Aber mehr noch als ehrlich war sie flatterhaft. Oder besser gesagt, sie war überhaupt nicht mehr sie selbst und kannte sich selbst nicht mehr, sobald sie sich anderen Frauen gegenüber, die im Überfluss lebten, in Not und Armut sah. Davon sollte ich sehr bald noch einen letzten Beweis erhalten, der alle vorigen übertraf und das sonderbarste Abenteuer herbeiführte, das wohl je einem Manne meiner Geburt und Stellung zugestoßen ist. Da ich diese, ihre schwache Seite, kannte, beeilte ich mich, am nächsten Morgen nach Paris zu gehen. Der Tod ihres Bruders und die Notwendigkeit, Wäsche und Kleider für sie und mich zu besorgen, waren so gute Gründe, dass es keines weiteren Vorwandes bedurfte. Beim Abschied sagte ich Manon und dem Wirt, ich wolle mir einen Mietwagen nehmen. Aber das war nur Flunkerei. Die Not zwang mich, zu Fuß zu gehen. Und ich marschierte im Geschwindschritt bis Cour la Reine, wo ich Rast machen wollte. Ich musste einen Augenblick Ruhe haben und mir selbst überlassen sein, um mich zu sammeln und zu überlegen, was ich in Paris tun solle. Ich setzte mich ins Gras und versank in ein Meer von Erwägungen und Gedanken, die schließlich auf drei Hauptpunkte hinausliefen. Ich brauchte sofortige Hilfe für eine Unzahl dringender Bedürfnisse. Ich musste einen Weg suchen, der mir wenigstens Hoffnungen für die Zukunft eröffnete. Und, was nicht das Unwichtigste war, ich musste Erkundigungen über die Lage einziehen und Maßnahmen für Manons und meine Sicherheit treffen. Nachdem ich diese drei Hauptpunkte nach allen Seiten erwogen hatte, hielt ich es für geraten, die letzten beiden vorläufig noch zurückzustellen. In unserem Zimmer in Chaillot waren wir nicht schlecht geborgen. Und was die künftigen Bedürfnisse anging, so sagte ich mir, es sei noch Zeit genug, daran zu denken, wenn ich erst einmal für die gegenwärtigen gesorgt hätte. Es blieb also nur die Frage, wie ich jetzt meine Börse wieder füllen sollte. Herr von T. hatte mir ja großmütig die seine angeboten. Aber ich empfand den heftigsten Widerwillen dagegen, von mir aus darauf zurückzukommen. Welch eine Rolle, vor einem Fremden sein Elend zu entblößen und ihn anzubetteln, dass er uns etwas von seinem Eigentum abgebe. Nur eine gemeine Seele ist dazu fähig, die in ihrer Niedrigkeit das Unwürdige eines solchen Schritts nicht empfindet. Oder ein demütiger Christ, dessen hoher Begriff von Mildtätigkeit ihn über diese Schande hinweghebt. Ich war weder ein gemeiner Mensch noch ein guter Christ. Ich hätte die Hälfte meines Herzbluts darum gegeben, dieser Erniedrigung zu entgehen. Tiberge, dachte ich, der gute Tiberge, wird er mir eine Bitte abschlagen, wenn es nur irgend in seiner Macht steht, sie zu erfüllen? Nein, meine Not wird ihn rühren. Aber er wird mich mit seinen Moralpredigten zu Tode quälen. Ich werde wieder seine Vorwürfe, Ermahnungen, Drohungen über mich ergehen lassen müssen und seine Hilfe wird mich so teuer zu stehen kommen, dass ich auch hier wieder lieber mein halbes Herzblut hingeben würde, als mich einer solchen peinvollen Szene auszusetzen, die mir nur Aufregung und Gewissensbisse eintragen würde. Gut, sagte ich mir, ich muss also alle Hoffnung fahren lassen, da mir kein dritter Weg bleibt und die beiden einzig möglichen mir so verhasst sind, dass ich sie selbst um den Preis meines Lebens nicht einschlagen würde. Jawohl und ganz gewiss, dachte ich nach kurzem Besinnen weiter. Mein ganzes Leben würde ich lieber opfern, als mich zum demütigen Bettler erniedrigen. Aber handelt es sich denn hier um mein Leben? Es handelt sich um das Leben und den Lebensunterhalt Manons. Es handelt sich um ihre Liebe und Treue. Was habe ich gegen sie in die Waagschale zu werfen? Nichts, seit je. Sie ersetzt mir Ruhm, Glück und Reichtum. Es gibt sicherlich viele Dinge, um deren Willen ich mein Leben hingeben würde, sei es, um sie zu gewinnen oder ihnen zu entgehen. Aber etwas höher schätzen als mein Leben heißt noch nicht, es so hoch schätzen wie Manon. Als mir dieser Gedanke kam, war auch meine Entscheidung. Als mir dieser Gedanke kam, war auch meine Entscheidung alsbald getroffen. Ich setzte meinen Weg fort, entschlossen, zuerst zu Tiberge und dann zu Herrn von T. zu gehen. In Paris angelangt, nahm ich einen Fiaker, obwohl ich nichts hatte, um ihn zu bezahlen. Ich rechnete auf die Hilfe, die ich anzurufen gedachte. Ich ließ mich nach dem Luxembourg fahren, von wo ich Tiberge sagen ließ, dass ich ihn erwarte. Bald war ich von meiner Ungeduld erlöst, er kam sogleich. Ich gestand ihm ohne Umschweife meine arge Notlage. Er fragte mich, ob mir die 100 Pistolen genügten, die ich ihm zurückgegeben hätte, und ohne auch nur ein Wort einzuwenden, ging er sie augenblicklich holen. In so freimütiger, gebefreudiger Art, wie nur die Liebe und die wahre Freundschaft sie kennt. Ich hatte nicht im Mindesten an dem Erfolg meiner Bitte gezweifelt, war aber nun doch erstaunt, dass ich so leichten Kaufs ohne Strafpredigt über meine Unbußfertigkeit davonkam. Wenn ich jedoch glaubte, seine Vorwürfe würden mir gänzlich erspart bleiben, täuschte ich mich. Denn als er mir das Geld ausgehändigt hatte und ich mich schon anschickte, ihn zu verlassen, bat er mich, mit ihm einen Gang durch den Park zu machen. Ich hatte ihm noch mit keinem Wort von Manon gesprochen. Er wusste nicht, dass sie in Freiheit war. So handelte sein Sermon nur von meiner waghalsigen Flucht aus Saint-Lazare und von seiner Sorge, ich würde nun alle guten Lehren, die ich dort erhalten, in den Wind schlagen und von neuem auf die Bahn des Lasters geraten. Er erzählte mir, am Tage nach meiner Flucht sei er nach Saint-Lazare gegangen, um mich zu besuchen, und habe mit dem größten Entsetzen gehört, auf welche Art ich entkommen sei. Er habe mit dem Superior darüber gesprochen. Der gute Pater habe sich noch nicht von seinem Schrecken erholt, sei aber trotzdem so hochherzig gewesen, dem Polizeipräsidenten die Ermordung des Pförtners zu verheimlichen und habe auch dafür gesorgt, dass überhaupt nichts davon ruchbar wurde. Von dieser Seite brauche ich also nichts zu fürchten. Wenn aber noch ein Funke von Ehrgefühl in mir sei, müsse ich die glückliche Wendung, die der Himmel meiner Sache gegeben habe, nutzen. Vor allem müsse ich meinem Vater schreiben und mich mit ihm aussöhnen. Und er selber, falls ich diesmal auf ihn hören wolle, rate mir, Paris alsdann zu verlassen und in den Schoß meiner Familie heimzukehren.
Peter Lieck las die 8. von 15 Folgen aus dem Roman Manon Lescaut des Abbé Prévost in der Übersetzung von Hans Reisiger. Das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen. Diese Aufnahme entstand 1994 im NDR. Sie finden sie 7 Tage lang im Internet und in unserer NDR-Kultur-App. Morgen um 8:30 geht's dann weiter. Aus der Musica Calada von Federico Mompou, gespielt von Lilith Grigorian.
NDR Kultur. Nachrichten. um 9 Uhr mit Benjamin Kirsch. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat Anklage gegen den ehemaligen Verkehrsminister Andreas Scheuer erhoben. Es geht um den Verdacht einer falschen Aussage im Zusammenhang mit der Aufarbeitung der gescheiterten Pkw-Maut. Aus Berlin Philipp Eckstein.
Die Staatsanwaltschaft Berlin bestätigt auf Anfrage des ARD-Hauptstadtstudios, sie hat Anklage am Landgericht Berlin gegen Andreas Scheuer erhoben. Und zwar wegen des Verdachts einer falschen, uneidlichen Aussage vor einem Untersuchungsausschuss. Übersetzt bedeutet das, sie wirft dem ehemaligen Verkehrsminister Scheuer von der CSU vor, im Bundestag bei einer Befragung gelogen zu haben. Die Bild-Zeitung hatte zuerst über die Anklage berichtet. Demnach geht es um eine Aussage von Scheuer im Oktober 2020 vor dem damaligen Mautuntersuchungsausschuss.
Welchen konkreten Beitrag leistet Deutschland zu Sicherheitsgarantien für die Ukraine? Eine Antwort auf diese Frage gibt es laut Verteidigungsminister Pistorius noch nicht. Zahlreiche Politiker